Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Korintherbrief mit Jens Kaldewey.
Lese in der neuen Genfer Übersetzung 1. Korinther 10, die Verse 14 bis 22. Wenn ihr euch das alles vor Augen haltet, meine lieben Freunde, gibt es nur eins. Lasst euch unter keinen Umständen zum Götzendienst verleiten. Ich spreche doch zu vernünftigen Leuten. Beurteilt selbst, ob das, was ich sage, richtig ist. Beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Es ist ein Brot, und weil wir alle von diesem einen Brot essen, sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, ein Leib. Denkt an das israelitische Volk. Kommen nicht alle, die vom Fleisch der Opfertiere essen, in Verbindung mit dem Altar und dadurch mit Gott, dem der Altar geweiht ist? Was folgt daraus im Hinblick auf das Götzenopferfleisch? Ist es etwa doch mehr als nur Fleisch? Gibt es die Götzen in Wirklichkeit doch? Nein, das nicht. Aber was den Götzen geopfert wird, wird den Dämonen geopfert und nicht dem wahren Gott. Und ich möchte nicht, dass ihr in Verbindung mit Dämonen kommt. Ihr könnt nicht aus dem Becher des Herrn trinken und zugleich aus dem Becher der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn essen und zugleich am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? Es ist mir in lebhafter Erinnerung, wie ich im Blick auf meine eigene Ehe einige Zeit von einer gewissen Blindheit befallen war. Ich hatte seelsorgerlichen Kontakt mit einer Jesus sehr hingegebenen Frau, die sich von ihrem christlichen Umfeld, in dem sie sich bewegte, nicht so recht verstanden fühlte. Von mir aber sehr wohl. Und ich genoss irgendwie, wie sie mir zu verstehen gab, wie gut ich sie verstand. Bemerkung meiner Frau, ob dieser Kontakt nicht doch irgendwie zu eng war, überhörte ich. Es ging ja um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. So dachte ich mir das. Eines Tages blieb ich nach einem Außendienst mit dem Zug stecken und merkte, ich würde extrem spät nach Hause kommen. Da fiel mir ein, dass eben diese Frau ganz in der Nähe des Bahnhofs lebte, wo ich mit dem Zug stecken geblieben war. Ich rief sie an und fragte sie, ob sie mich nicht nach Hause fahren könnte mit ihrem Auto. Sie sagte sofort und gerne zu, und ich war stolz auf meine geniale Idee. Sie lieferte mich zu Hause ab, und ich erzählte brühwarm meiner Frau, was ich Tolles erlebt hatte, und erlebte ein Donnerwetter. Für meine Frau hatte ich eine Grenze überschritten. Sie war wütend und verletzt. Glücklicherweise hatten wir eine verbindliche Eheregel aufgestellt, nämlich in solchen Konflikten Beratung von außen zu suchen. Und ich gelangte zur Erkenntnis, dass ich tatsächlich zu weit gegangen war, auch vorher schon, bat um Vergebung und beendete diese Beratungsbeziehung. Die Wunde heilte. Nun ist aber die Beziehung zu Gott noch weit, weit wichtiger und gewichtiger als meine Ehebeziehung. Paulus fragt, wollen wir den Herrn herausfordern, indem wir ihm unsere ungeteilte Hingabe aufkündigen? Sind wir etwas stärker als er? Wörtlich steht hier einfach und deftig, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Ihr habt richtig gehört. Wir können unseren Herrn zur Eifersucht reizen. Wir können ihn zornig machen. Wir können ihn zu Maßnahmen herausfordern, die uns nicht gefallen werden. Anders kann ich die Frage nicht verstehen. Sind wir etwas stärker als er? Nein, Jesus wird sich nicht alles von uns bieten lassen. Der Begriff Eifersucht spricht nicht davon, dass unser Herr kleinlich ist, narzisstisch oder besitzergreifend. Wir wissen ja sehr wohl, dass er das nicht ist. Sondern hier kommt zum Ausdruck, dass es um eine tatsächliche Liebesbeziehung geht, auf die er sich mit uns eingelassen hat. Er hat, wie es im Abendmahl symbolisiert wird und zum Ausdruck kommt, sich selbst für uns dahingegeben, aus Liebe zu uns einen außerordentlich hohen Brautpreis bezahlt und sich mit uns verlobt und uns die Treue geschworen. Paulus spürt durch den Heiligen Geist Folgendes: Jesus wird es nicht auf Dauer ertragen, dass einige Korinther auf der einen Seite die Gemeinschaft mit ihm in der Feier des Abendmahls suchen, ihre Verlobung mit Jesus quasi feiern, Loblieder singen, dass er für sie am Kreuz gestorben ist, und andererseits Tage später in den Tempel gehen und dort beim Essen von Götzenopferfleisch im Rahmen eines Götzenkultes Gemeinschaft mit den Dämonen haben. Dämonen sind zwar mit dem einen wahren Gott nicht zu vergleichen, sie verdienen nicht den Namen Gott, sie sind zwar unsichtbare wirksame Mächte, aber sie sind geschaffene Wesen, völlig abhängig von Gott. Doch sie können uns schaden, uns von Gott wegziehen. Sie wollen das Gegenteil von dem, was er will. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit, Anbetung und Zuwendung. Sie wollen uns fressen und verschlingen. Sie wollen uns aussaugen wie die Vampire. Und die machen das so, dass wir das lange Zeit gar nicht merken. Langsam entziehen sie uns geistliche Energie. Energie, die Jesus uns geschenkt hat, die er in unser Leben eingespeist hat, durch den Heiligen Geist. Sie entleeren uns und gleichzeitig füllen sie uns ab mit ihrem Müll. In den Evangelien werden Dämonen oft beschrieben. Eine ganz schreckliche Begebenheit zeigt uns, was passiert, wenn sie Raum erhalten in einem Menschen und in einer Region. Die Erzählung von einem Mann, der von einer Legion von Dämonen besessen war, zeigt uns in konzentriertester Form die Wirkungsweise der Dämonen. Die Geschichte steht in Markus 5, 1-20 und es wäre gar nicht schlecht, ihr würdet sie mal nachlesen. Wir finden hier folgende Wirkungen des Bösen: Einsamkeit, Verlust der Selbstkontrolle, selbstquälerische Handlungen, Aggressivität und Zerstörung. Natürlich in konzentrierter Form. Und heute? Wo sind die Dämonen geblieben? Sie sind genauso da wie damals. Nur haben sie dazugelernt und haben sich wie die Hamas im Gazastreifen ein umfangreiches Tunnelsystem gegraben, in dem sie sich verstecken. Sie verstecken und verkleiden sich mit enormer Raffinesse. Ja, ich behaupte, das Reich der Finsternis ist lernfähig und rüstet immer wieder neu auf. Die finsteren Gesellen verstecken sich im Internet, in den sozialen Medien, im Körperkult, in den Chefetagen, in Ideologien, in unserer eigenen Seele. Überall gibt es ihre Tunnels und überall ihre Götzen. Nur sind auch die Götzen bis zur Unkenntlichkeit verkleidet. Jens, willst du uns Angst machen? Ja, das will ich, denn die Gefahr ist real. Es wird um uns gekämpft. Satan will die Christen mit allen Mitteln zurück auf seine Seite ziehen. Und das ist einer der Gründe, übrigens, warum uns Jesus diese wunderbare, auf jeden Fall wirksame Bitte im Vaterunser geschenkt hat: Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich übersetze das jetzt mal so: Bewahre uns vor den Verführungen böser Mächte, hilf uns, sie rechtzeitig zu diagnostizieren und uns von ihnen abzugrenzen. Und wo wir uns eingelassen haben, hilf uns, zu dir zurückzukehren mit ungeteiltem Herzen. Danke, dass du uns erhörst und dass du uns ja gerade in der letzten Episode dieses Wort von Paulus zugesprochen hast. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen können.